In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und ich hoste das Ganze hier. Und heute wird es um das zugegebenermaßen erstmal etwas langweilig klingende Thema Steuerstrafrecht gehen, das allerdings dann doch, wie mir hier gerade auch versichert wurde von meinem Gesprächspartner, doch sehr viel spannender und fundamentaler und interessanter ist, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Bevor wir ins Thema einsteigen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache, sozusagen ein bisschen Hausmitteilungen. Wir durften aus haushalterischen Gründen unseren Podcast-Provider wechseln und das führt, um die Geschichte nicht allzu langweilig zu machen, dazu, dass irgendwie sämtliche Bewertungen, die wir bis dahin schon auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter bekommen haben, leider verschwunden sind. Insofern, wenn ihr und sie wollt, dass wir weiter gefunden werden, gerne noch einmal bewerten und uns mit Sternchen versehen. So, bei mir ist heute Andreas Mittelbach, Staatsanwalt in der Abteilung 245, die für Steuerdelikte zuständig ist, und zwar für Steuerdelikte begangen durch Personen, deren Nachname mit dem Buchstaben A bis L beginnt. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Sebastian. Danke für die Einladung. Ich muss da gleich einsteigen. Steuerrecht. Nicht langweilig eigentlich sowieso, das gilt für das ganze Wirtschaftsstrafrecht. Für mich gibt es nichts Spannenderes als Wirtschaft und das Wirtschaftsstrafrecht. Und das werden wir hier im Verlauf der Aufnahmesendung gleich noch feststellen.
Wie bist du überhaupt zum Steuerstrafrecht gekommen?
Das ist inzwischen schon gut 20 Jahre her. Ich bin seit 20 Jahren in der Wirtschaftsabteilung, dort in der Steuerabteilung eingesetzt und kam damals zur Steuerteilung, weil Leute gesucht werden, die Spaß am Wirtschaftsstrafrecht haben. Und das hat sich im Nachhinein für mich auf jeden Fall als großen Glücksfall ereignet, weil ich mich dort sehr wohlfühle und seit 20 Jahren dort erfolgreich tätig bin.
So ganz freiwillig klingt das aber nicht mit dem Wechsel.
Heute ist es natürlich anders, aber wenn man zurückblickt, wie es damals so war, da war es mit Versetzungen und mit Wunschabteilungen nicht so weit her. Da kam man meist in eine Abteilung, wo halt Leute fehlten und man wurde da nicht groß gefragt, obwohl, kann mich nur wiederholen, mir hat es sehr gut getan, also ich bin froh darüber, dass ich in die Wirtschaftsabteilung versetzt wurde, wie man so schön sagt. Zuvor hatte ich, bin inzwischen ja auch schon 30 Jahre bei der Staatsanwaltschaft, im Jahr 1993 angefangen, hatte ich zwei Buchstabenabteilungen durchlaufen und ab 5 Jahre eine BTM-Abteilung und dann kam halt der Umstand, dass es hieß, in der Wirtschaft werden Leute gesucht. Und so bin ich dann da hingekommen und das ist inzwischen schon 20 Jahre her.
Der Fall, den du mitgebracht hast, klingt so ein bisschen wie eine kleine Version von Die Hard 3 mit irgendwie angemieteten LKWs, die vorfallen in einer Lagerhalle und die entsprechend ausräumen. Wenn ich es richtig gezählt habe, über die verschiedenen Trennverfahren hinweg sind es insgesamt 15 Beteiligte gewesen, die da eine Lagerhalle des Zolls ausgeräumt haben sollen. Und ich habe es mal aus der Anklage hier noch herausgesucht. Insgesamt 5,2 Millionen Stück unverzollte Zigaretten, 8 Tonnen unversteuerter und unverzollter Wasserpfeifentabak sind da abhanden gekommen. Alkohol, 1760 Stück Markentextil und sonstige Markenartikel, aber auch so absurde Sachen wie 20 Stück Luftmatratzen, Papiersäcke, irgendwelche Kleinasservate, 2 Hubwagen vom Zoll und, was mich besonders begeistert hat, 203 Kilogramm Melasse. Warum Melasse?
Melasse, wenn ich da einhaken darf, braucht man zur Produktion auch von Wasserpfeifentabak. Das ist halt so ein Gelee, was das Ganze irgendwie dann rauchbar, fruchtbar, sonst wie macht, ja.
Okay, also nicht einfach irgendwie jemand, der...
Es ist keine Marmelade.
...der Lust auf Zuckerrübensirup hat in großen Mengen, sondern...
Nein, wenn ich da einhaken darf, gerade hast du aus der Anklageschrift zitiert, klingt natürlich alles so ein bisschen steril. Also Hauptschwerpunkt natürlich über 8 Tonnen Wasserpfeifentabak, knapp 6 Millionen Stück beschlagnahmte Zigaretten, das muss man ja erstmal vorneweg sagen. Alles, was da in dieser Asservatenhalle war, war ja beschlagnahmte Ware aus laufenden Verfahren, also sichergestellt. Und das war ja gerade die Besonderheit, dass es eigentlich unter der Obhut des Staates der Behörden war und jeder dachte, da liegt es sicher. Und insbesondere die jetzt hier zitierten Mengen Wasserpfeifentabak und die in Anführungsstrichen illegalen Zigaretten stammen ja aus Sicherstellungen und Beschlagnahmen aus laufenden Ermittlungs- bzw. Strafverfahren. Das war ja hier die Besonderheit, dass die Täter, von denen wir hier sprechen, dem Staat quasi die Beweismittel geklaut haben.
Was macht denn Zigaretten illegal?
Wenn sie unversteuert und unverzollt sind und nicht eben die entsprechenden Steuerzeichen aufweisen, also die aus dem Ausland irgendwie eingeschmuggelt worden sind und eben nicht verzollt bzw. versteuert wurden und dann auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden.
Hast du eine ungefähre Größenordnung, wie viel die Steuer so vom Wert einer Zigarette ausmacht? Also so mal so im Vergleich zur Mineralölsteuer, wo dann ja auch immer die Lobbyisten sagen, von den 1,80 Euro für einen Liter Benzin gehen ja allein 1,20 Euro an den Staat.
Ja, es ist so ungefähr über den Daumen. Ich glaube, 15 bis 20 Cent pro Zigarette ist da Steuer drauf. Also ist gut.
Also auch etwa so der schon der Großteil dessen.
Fast was die Hälfte, ausmacht. Ja. Ja. Also das war ja das Besondere hier. Und es war nicht nur der Steuerschaden, eben auch noch der Schwarzmarktschaden in Anführungsstrichen, weil die Zigaretten ja auch wieder weiterverkauft werden sollten.
Und wo kommen denn diese unversteuerten Zigaretten überhaupt her?
Meistens aus Osteuropa, Kaliningrad oder so, da gab es eine Zigarettenfabrik, eine illegale. Die sind ja alle illegal und produzieren dann für den Markt in Westeuropa. Also man kann sich merken, dass die Marge bei den Zigaretten von Ost nach West extrem potenziert, sich steigert. Also in Osteuropa Zigaretten werden billig produziert oder auch für 1, 2 Euro die Schachtel verkauft und bis hin nach Großbritannien, wo es dann 15 Euro oder 20 sind. Kann man sich schon vorstellen, dass also die illegale Handelsschiene immer von Ost nach West geht.
Und wie kommt man dann dazu, diese 5,2 Millionen Zigaretten zu beschlagnahmen?
Das sagte ich ja, das sind Zusammenstellungen aus verschiedenen Ermittlungsverfahren, die unter anderem bei mir im Dezernat betraf es drei Ermittlungsverfahren, wo eben Zigarettenschmuggler festgenommen wurden und für das Verfahren die entsprechenden tatgegenständlichen illegalen Zigaretten, ich sage es nochmal, sichergestellt wurden und in der Asservatenhalle des Zolls dort verwahrt wurden, falls sie eben für den Prozess nochmal benötigt werden als Beweismittel.
Aber das sind jetzt nicht die Zigaretten, die ich als Zigarettenhändler, der irgendwie auf dem Supermarktparkplatz steht und so weiter und meine Stange verkaufe, dabei habe, sondern in den Mengen muss es ja irgendwie schon eher Ermittlungen gegen die Hinterleute sein, um das in diesen Mengen insgesamt zu beschlagnahmen, oder?
Stimmt, das sind jetzt nicht die aus der Plastiktüte 3, 4 Stangen, die wir da irgendwo weggenommen haben, sondern eben von Zigarettenschmugglern, die meistens aus Polen kommt oder sonst wie aufgegriffen wurden. Oder auch hier, wenn wir irgendwelche Lager festgestellt und hochgenommen haben, natürlich kartonweise in sogenannten, wie es jetzt modern heißt, Mastercases, wo immer 10.000 Stück in Zigaretten sind. Und die waren eben alle in der Asservatenhalle, von der wir hier sprechen, aufgebaut und turmhoch. Und hinterher waren sie weg.
Wollten die Täter genau das haben?
Das ist eine gute Frage. Da werden wir wahrscheinlich auch noch zu kommen, wieso die Täter überhaupt da erschienen sind in der Asservatenhalle. Dazu möchte ich sagen, ich selber, als dann das Ermittlungsverfahren bekannt wurde, beziehungsweise die Tat als solches und ich mit den Ermittlungen betraut wurde, bin erstmal mit meinen Ermittlern dort vor Ort gewesen, habe mir das alles angeschaut. Die Asservatenhalle muss man sich vorstellen, wie früher die sogenannten Dreifachturnhallen, aber dann denke ich mal so drei Dreifachturnhallen nebeneinander, größer als ein Fußballfeld, vollgestellt mit vom Zoll asservierten Gegenständen, Fahrzeugen. Es waren auch haufenweise Alkoholpaletten noch dort, die die Täter haben stehen lassen. Und ein großer Fleck, wo die Zigaretten auf Paletten gestapelt waren und insbesondere auch der Wasserpfeifentabak. Also da tat sich eine erschreckende Lücke auf. Aber das Ganze, und das wollte ich sagen, die ganze Halle ist für den einen oder anderen wie ein Schlaraffenland gewesen wohl. Und die Täter, wie sie darauf gekommen sind, eventuell durch Propaganda oder haben es ausgekundschaftet, das konnten wir nicht genau feststellen. Aber beispielsweise, und das sage ich jetzt hier eben auch öffentlich, ist ja kein Geheimnis, in dieser Asservatenhalle kommen eben auch Leute, Beschuldigte oder sonst wie betroffene Dritte, die dann beispielsweise sichergestellte Fahrzeuge wieder abholen, die dort platziert sind und kommen dann auch in die Halle rein, bis man sie da zu ihrem Fahrzeug führt. Und wenn der Papierkram erledigt ist, fahren sie mit ihrem sichergestellten Fahrzeug wieder raus und haben sich natürlich dann der ein oder andere da umgeschaut und haben sich gedacht, hier ist ja, wie gesagt, wie beim Mediamarkt oder sonst wie, alles vollgestellt. Das ist aber schick hier. Und wir vermuten, dass das der Hintergrund war, weshalb die Täter sich gerade die Halle ausgesucht haben, um die dann ein bisschen auszuräumen.
Und hatten die sie irgendwie in dieser Halle direkt auch die Zigaretten und die Melasse und den Wasserpfeifentabak irgendwie ausgesucht? Oder war das irgendwie einfach Überforderung im Supermarkt und ich nehme halt das, was irgendwie ganz gut greifbar ist?
Das denke ich andererseits nicht nur das, sondern eben was auch gut weiter zu verkaufen ist, was eben gut gehandelt werden kann. Und Wasserpfeifentabak geht immer, Zigaretten gehen auch immer. Der Alkohol, ich sagte es ja, da war wahrscheinlich eben auch wieder unversteuert oder auch gefälscht, ich weiß es nicht. Kann mich erinnern, da waren kistenweise Jim Beam oder auch Rum oder sonstige Sachen. Die haben sie nicht genommen, war ihnen vielleicht zu schwer. Die sind ja mit zwei LKWs, 7,5 Tonner, die sie vorher angemietet haben bei einer Mietwagenfirma, da reingefahren und wahrscheinlich, vielleicht ging auch nicht mehr rein, beziehungsweise vielleicht hatten sie doch ein bisschen Zeitdruck und haben sich gedacht, greifen wir mal alles, was möglich ist in der kurzen Zeit. Mhm. Ja, so ein bisschen wie bei Alibaba und die 40 Räuber, die dann da in diese Halle mit dem, in die Höhle mit dem Schatz und mit dem Schmuck und haben gegriffen, was sie greifen konnten und waren dann weg.
Wahrscheinlich ist ja auch bei Zigaretten dann die Gewinnspanne, wenn man es irgendwie weiterverkauft, sehr viel höher. Gerade im Vergleich dessen, was man irgendwie abtransportiert bekommt, als bei ein paar Flaschen Jim Beam oder anderem Alkohol. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und auch der Wasserpfeifentabak lässt sich gut handeln. Und eben, wie gesagt, auch die Zigaretten. In der Anklage, die du vorhin verlesen hast, ich kann mich noch erinnern, bei den Einzelheiten. Der RBB berichtete einmal hier über diesen Fall, als einer von den Mittätern wieder verurteilt wurde und hat sich die Moderatorin noch darüber amüsiert, dass in der Anklageschrift auch zitiert sind, dass da Luftmatratzen gestohlen wurden. Eigentlich unwichtige Einzelheiten. Aber was eben auch noch gestohlen wurde, weil ich sagte ja, da standen haufenweise hochwertige Fahrzeuge, Porsches, Lamborghinis, Mercedes und sonstiges. Und unter anderem wurden ja auch von einem Porsche Cayenne die teuren Felgen und auch die Frontscheinwerfer entwendet. Das ist auch noch so eine kleine Besonderheit. Also die haben schon gegriffen, was irgendwie sich zu Geld machen lässt. Ja, wenn sie mehr Zeit gehabt hätten, ich hätte an deren Stelle ja auch die Autos mitgenommen, aber...
Gut, das haben sie dann immerhin nicht gemacht. Aber du hast es jetzt gerade gesagt, also ein Teil der Zigaretten war auch irgendwie schon sichergestellt in einem deiner anderen Steuerverfahren. Deswegen, was passiert denn dann mit diesen Verfahren, wenn auf einmal die ganzen Zigaretten als Beweismittel weg sind?
Gute Frage. Grundsätzlich, das ist halt so die Regel, dass die, wenn in einem Steuerstrafverfahren, wenn es um Zigarettenschmuggel geht und wir die Zigaretten sicherstellen, werden die natürlich immer erstmal verwahrt als Beweismittel. Irgendwann werden die dann vernichtet. Für den Prozess, falls Verteidiger darauf kommen und sagen, ihr redet hier immer von Tausenden von Zigaretten, die will ich mal sehen, wo sind die denn, was da meinem Mandanten vorgeworfen wird, die gibt's doch wahrscheinlich gar nicht. Und damit wir dann sagen können, unter Umständen, meinetwegen karren wir ihnen hier 5 Millionen Zigaretten in den Gerichtssaal, wenn sie die unbedingt sehen wollen. Deshalb sind die Zigaretten ja dort in der Asservatenhalle sichergestellt und verwahrt, damit sie als Beweismittel zur Verfügung stehen während des laufenden Prozesses. Und insbesondere, weil es meistens nicht nur ein Verfahren ist, sondern wie es sich so bedingt, es gibt Schmuggler, es gibt Abnehmer, es gibt Weitervertreiber. Diese gegenständlichen Zigaretten werden dann auch für verschiedene Verfahren noch benötigt, auch wenn das Verfahren gegen den Erwerber bereits abgeschlossen ist. Aber man sucht noch den eigentlichen Verkäufer, den Zigarettenschmuggler, muss man die gegenständlichen Zigaretten grundsätzlich noch verwahren für den Folgeprozess, falls die da benötigt werden.
Ist das schon mal vorgekommen, dass ein Verteidiger tatsächlich die ganzen Zigaretten sehen wollte?
Nein.
Ist es hier in dem Verfahren, nachdem die Zigaretten dann weg waren, verlangt worden von dem Verteidiger?
Nee, eigentlich nicht. Und ich muss ehrlicherweise in dem Verfahren, von dem wir hier reden, sagen, du hast es ja bereits angesprochen, es waren nicht nur die Zigaretten aus meinem Verfahren, insbesondere auch die Hälfte des gestohlenen Wasserpfeifentabaks stammt aus einem Verfahren, was ich zu bearbeiten hatte, erfolgreich zu Ende geführt habe, ist aber auch schon seit Jahren abgeschlossen und streng genommen hätte dieser Wasserpfeifentabak schon längst vernichtet sein müssen damals.
Das führt mich schon zu der nächsten Frage. Du hattest es ja gerade schon angedeutet, was passiert denn mit diesen ganzen Asservaten, wenn dann die Verfahren rechtskräftig abgeschlossen sind?
Wenn sie rechtskräftig abgeschlossen sind und keiner mehr sie braucht, dann werden die letztendlich vernichtet.
Das heißt, es gehen auf einmal 5,2 Millionen Zigaretten gleichzeitig in Flammen auf. Und
ja,
wer irgendwie ein Nikotinproblem hat, stellt sich dann da irgendwie an den Rand und atmet ein paar Mal tief ein? Oder wie funktioniert das?
Ja, Zoll, der das dann macht, steht dann daneben und dann stehen 50 Kollegen vom Zoll und atmen nochmal tief durch.
Und dann ist auch
jeder denkt sich, ach du Scheiße, das hätte ich schön gerne mit nach Hause genommen, aber darf man nicht.
Okay, und tatsächlich?
Das wird in irgendwelchen Öfen hier in Brandenburg dann verbrannt. Und wie gesagt, nochmal in unserem Fall, wenn es alles ordentlich gelaufen wäre, wäre gar nicht so viel gestohlen worden, weil mindestens, wie gesagt, die Hälfte des Wasserpfeifentabaks hätte gar nicht mehr da sein müssen. Was auch später im Prozess, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen Gegenstand und Strategie der Verteidigung war, die dann sagten, ja, was hier meinen Mandanten vorgeworfen wird, was die gestohlen haben sollen, das hätte ja gar nicht mehr da sein müssen. Naja, war aber und sie haben es gestohlen.
Es ist ja letztendlich doch zu der Verurteilung gekommen, aber wie ist man jetzt hier den Tätern überhaupt auf die Spur gekommen?
Gute Frage. Den Tätern auf die Spur durch Zusammenarbeit, durch Recherche. Also der Zoll, nachdem dieser Einbruch dann endlich festgestellt wurde, zu den Einzelheiten komme ich noch, wie es überhaupt bekannt wurde, aber jedenfalls nachdem das dann da beim Zoll angekommen ist, dass man ihnen aus der Asservatenhalle die Beweismittel da gestohlen hat, hat Recherche betrieben und ganz einfach rumgefragt im Bundesgebiet. Stellt euch vor, man hat uns die Asservatenhalle ausgeräumt, ist euch sowas auch schon mal passiert? Und dann kam ziemlich schnell eine Antwort aus München vom Zollfahndungsamt. Die sagten, ja, bei uns schon zweimal und wir haben auch schon Täter auf dem Schirm, beziehungsweise wir wissen auch, wer dafür in Frage kommt. Und das wurde uns eben hier, also uns, meinen Ermittlern beim Zollfahndungsamt, mitgeteilt. Und so kamen dann die Ermittlungen in Gang und wir hatten schon ziemlich schnell konkret Beschuldigte, auf die wir uns mittels Überwachungsmaßnahmen, Telefonüberwachung und so weiter konzentrieren konnten. Und im Rahmen dieser Ermittlungen, der Telefonüberwachung und teilweise auch mit Observation schon kombiniert, haben wir dann nach und nach die verschiedenen Bandenmitglieder ermitteln können, die hier für unseren Fall in Betracht kamen. Und durch weitere Ermittlungen und Recherchen konnte man auch feststellen, wie es zu der Anmietung der LKWs kam, mit denen sie die Ware abtransportiert haben. Und es hat sich also wie so ein Puzzle langsam zusammengesetzt und im Zeitraffer war am Ende ein schönes Bild und wir hatten ein vollständiges Bild vom Tatablauf von den in Frage kommenden Tätern und konnten dann irgendwann zuschlagen.
Was du in der Anklage dann geltend gemacht hast, war natürlich zum einen der Diebstahlschaden an sich, der sich auf etwa 800.000 Euro belaufen hat und natürlich dann nochmal sozusagen der Steuerschaden in Höhe von 1,2 Millionen, der also hier einen sehr viel größeren Anteil dann ausmacht. Wie berechnet man jetzt so einen Steuerschaden?
Da gibt es feste Regeln, das wird beim Hauptzollamt, da gibt es eben spezielle Kräfte, die dort den Steuerschaden berechnen und eben nach vorgegebenen Margen, eben was ich gerade sagte, 15 Cent bis 20 Cent pro Zigarette und dann wird es hochgerechnet und dann entsprechend auch beim Wasserpfeifentabak, da ist der Steuerschaden jetzt im Verhältnis zur Zigarette immer meistens etwas geringer. Der Steuerschaden bei Wasserpfeifentabak wird erst relevant, wenn es sich im Tonnenbereich bewegt, ansonsten sind das immer nur einige hundert Euro. Und hier bei dem Wasserpfeifentabak, um den es hier geht, die rund 8 Tonnen, da war der Steuerschaden so 250 oder 300.000 Euro als solches.
Aber letztendlich ergibt sich hier jetzt quasi der Steuerschaden nur, by the way, neben dem Diebstahl, weil eben das Diebesgut unversteuerte Zigaretten waren.
Ja, und die rechtliche Krux ist eben durch die Entnahme aus aus der Asservatenhalle, wo es eben unter staatlicher Aufsicht quasi in so einem Steuer, man könnte es, wer sich ein bisschen auskennt, als Steueraussetzungslager bezeichnen, durch diese Entnahme in den Verkehr, durch den Diebstahl als solches ist die Steuer halt wieder entstanden.
Das heißt, die könnte theoretisch auch mehrfach entstehen für die gleichen Waren, je nachdem, wie oft ich das Zeug wieder asserviere und mir dann wieder stehlen lasse.
Ja, die entsteht mehrfach, auch parallel dazu wie im normalen illegalen Zigarettenhandelsgeschäft. Jeder Abnehmer, wenn die Zigaretten weitergegeben werden, da entsteht immer wieder die Steuer und jeder Abnehmer wird Steuerschuldner. Letztendlich muss es natürlich nur einmal bezahlt werden, aber jeder, der die Finger auf den Zigarettenhand hat und die weitergibt und im Handel da tätig ist, wird wieder Steuerschuldner.
Die Verurteilten hier in dem Verfahren sind also auch Steuerschuldner geworden?
Auf jeden Fall.
Hat man denn die Kohle wiederbekommen?
Ich glaube nicht. Nein.
Also Einziehung ist angeordnet worden, abstrakt, aber...
Abstrakt, ja, ja. Aber da gab es eben auch noch, ich erinnere mich, Argumentationen in der Hauptverhandlung, wo dann die Verteidiger meinten, ja wie, die Steuer ist doch damals schon angefallen und wieso jetzt nochmal und so. Naja, es war halt so, dass die eben trotzdem nochmal Steuerschuldner geworden sind.
Aber du hast ja gerade selber gesagt, das wird doch mal irgendwie aufgerechnet und letztlich fällt die Steuer nur einmal an. Also insofern kann
wenn die einer bezahlt haben sollte oder so, aber hier in dem Fall war dann eben auch die Steuer, auch wenn das Verfahren noch nicht erledigt war, auch noch von keinem bezahlt worden. Und jetzt fiel sie wieder an und jetzt hatte man wieder weitere Steuerschulden.
Das heißt also abstrakt gesagt, wenn diejenigen, die zuerst die Zigaretten nach Deutschland geschmuggelt hätten, damals auch dann, und sei es im Wege der Einziehung, die Steuerschuld beglichen hätten, hätten sich jetzt die Täter nicht mehr wegen steuerstrafrechtlicher Vergehen strafbar machen können.
Wenn es bezahlt worden wäre und erledigt, nicht, nee. Aber war in dem Fall halt nicht der Fall.
Gelten die Zigaretten dann automatisch als
dann wären die auch schon längst
versteuert?
Wären die auch schon längst vernichtet, wenn alles erledigt ist, die Steuer bezahlt und die Zigaretten oder der Wasserpfeifentabak nicht mehr benötigt. Sagte ich ja, der Wasserpfeifentabak hätte schon längst vernichtet werden müssen.
Okay, aber interessant, so wie so die jeweils Wirtschaftsabläufe und steuerrechtlichen Abläufe da sind.
Das hatte ich ja eingangs gesagt, interessantes Steuer- und Wirtschaftsrecht.
Was macht es denn noch interessant?
Das eben auch jetzt bei meiner aktuellen Tätigkeit, also ich kann sagen, ich habe sehr spannende Fälle, die halt viel Bezug zum OK-Bereich, also organisierte Kriminalität, was ja hier in unserem Fall auch organisierte Kriminalität war, denn wir sprechen bei den Tätern von einer Bande und wir gehen davon aus, also knapp 20 Leute, die da beteiligt waren. Du sagtest vorhin 15 haben wir bereits erfolgreich verurteilt, aber 5 suche ich noch. Also ich nicht persönlich, ich lasse die suchen. Und unter anderem eben auch den Bandenchef, ja, der sich in Osteuropa versteckt hält. Den haben wir noch nicht und das wird noch der krönende Abschluss dieses Verfahrens, wenn wir den dann vor meiner Pensionierung noch ergreifen sollten.
Die ganzen Steuerdelikte, über die wir jetzt hier reden, das sind letztlich natürlich in so einer Konstellation schon große Summen mit der Zahl der Zigaretten und so weiter. Bei euch landen aber auch eben dann tatsächlich die Supermarkt-Parkplatzhändler, die irgendwie aus der Tüte heraus 4 Stangen kippen, verticken und dann damit sich eben entsprechend strafbar machen. Wie ist denn so bei den Verfahren, die so über deinen Tisch gehen, das Verhältnis zwischen quasi dem Kleinkram, dem Einzelverkäufer und den jetzt wirklich größeren Geschichten?
Also dass die kleinen Zigarettenhändler, die halt, was du gerade sagst, ist mit der Plastiktüte am Nettomarkt oder sonst wo stehen, die, das ist aktuell zu beobachten, werden immer weniger, also die haben wir kaum noch. Ja, das, also wenn...
Weil immer weniger Leute rauchen, oder?
Auch weil die sich wahrscheinlich, naja, jetzt würde ich übertreiben, meinetwegen aus Berlin verzogen haben, die sind meistens in Brandenburg und so tätig, weil da der Verfolgungsdruck nicht so hoch ist. Aber hier in Berlin, also und das ist eben auch ein Phänomen, was wir bei uns in der Abteilung beobachtet haben, haben wir sehr wenig vietnamesische Zigarettenhändler, von denen reden wir ja. Vielleicht haben sich da die Strukturen verändert oder sie stehen nicht mehr am Supermarktparkplatz, sondern verkaufen aus dem Späti raus oder so, was sich da so alles verändert hat. Und nochmal zu deiner Frage, also die sogenannten alltäglichen Kleinfälle habe ich auch, aber wenig, weil ich eben auch in Absprache mit meiner Abteilungsleitung mich mehr auf die größeren Fälle, insbesondere die vom Zollfahndungsamt kommen, konzentriere und wo eben auch dieser Bezug zur organisierten Kriminalität ist. Also die Kleinfälle haben wir, aber die laufen so nebenbei, insbesondere auch eben nicht nur Schmuggel, Zigaretten, Zoll. Wir sind ja auch eine Steuerabteilung für die in Anführungsstrichen normale Steuer und da ist eben unter anderem auch ein Schwerpunkt Vergnügungssteuerhinterziehung, Bereich von Spielhallen und so und auch Wasserpfeifentabak, der illegal produziert wird, wo sich Leute zusammentun oder eben auch Shisha-Bars, die aufgrund von Kontrollen oder so auffliegen und da ist unversteuerter Wasserpfeifentabak, wird da angeboten, also was eben alles nicht ordnungsgemäß abläuft und insbesondere jetzt auch durch Liquids und E-Zigaretten und was es da alles gibt, hat sich auch ein neuer krimineller, steuerrelevanter Markt aufgetan. Aber das sind in Anführungsstrichen für mich eher so kleinere Fälle, Nebenfälle. Ich konzentriere mich auf die größeren Fälle, mit denen ich da beschäftigt bin und das ist, wie gesagt, bei uns so eine Absprache, dass ich die bearbeite und dafür weniger Kleinfälle machen muss, was mir auch sehr recht ist.
Aber tatsächlich wäre ja sozusagen in der allgemeinen Wahrnehmung, würde ich mal unterstellen, das Steuerstrafrecht weniger eben sowas Bandenmäßiges und mit Shisha-Bars und Einfuhrschmuggel und so weiter, sondern da wäre man eher quasi bei irgendwelchen Fußballmanagern, die ihre Einkommensteuer hinterziehen oder irgendwie der einfache Bürger, der falsche Angaben gemacht hat in seiner Steuererklärung und sich jetzt einem Steuerstrafverfahren gegenüber sieht.
Man ist ganz schnell im Steuerstrafrecht und jeder, der mal in sich reinhorcht und eine Steuererklärung gemacht hat, sollte da mal überlegen, ob sich das lohnt, hier für 5 Bleistifte, die man da zu viel angibt, eine Straftat zu begehen. Oder auch der lustige Fall, der öfter zitiert wird, der Bademeister in seiner Steuererklärung wollte den Bikini seiner Freundin absetzen. Oder der Lehrer in seiner Steuererklärung wollte die Bücher für das Studium seiner Tochter absetzen. Also solche Fälle gibt es auch, also tagtäglich. Steuerhinterziehung ist man ganz schnell. Und da sind wir auch schon wieder gleich, obwohl hier ohne das zu werten, im Gastronomiebereich oder rundherum, also in unserem Umfeld, findet, ich will nicht sagen ständig, aber doch, wenn man mal genauer hinschaut, je nachdem, wo nur Barzahlung in Restaurants oder so möglich ist, riecht für mich immer, ohne die jetzt gleich zu stigmatisieren, riecht für mich immer gleich nach Steuerhinterziehung, wenn man da nicht mit Karte zahlen kann. Und eine Kasse gibt es sowieso nicht und einen Beleg erst recht nicht. Und das fängt in der Eisdiele schon an.
Aber das heißt, wir kriegen den Bademeister mit dem Bikini seiner Freundin dran, wir kriegen den Lehrer mit den Büchern seiner Tochter dran. Ist das nicht das Klassische, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen?
Deshalb konzentriere ich mich ja auf die Großen gerade. Naja gut, man kriegt ja jeden letztendlich und wie sie dann abgestraft werden, also sprich verurteilt oder nicht, das hängt ja von den Gerichten ab. Also wir bemühen uns natürlich, alle gleich zu behandeln und an dem Klischee ist insofern was dran, weil die Kleinen kann man leichter überführen. Die Großen haben eloquente Anwälte, die teuer sind, aber heißt ja nicht, dass wir uns da nicht auch ranwagen. Es ist, was ich gerade sagte, es ist breit gestreut. Jeder von uns kann ein Steuerhinterzieher sein. Ich hatte mal vor Jahren den Fall eines Beamten beim Bundesfinanzministerium, muss ja keine Namen nennen, weiß ich auch nicht mehr, der im Rahmen seines Umzuges das irgendwie zweimal hat das abgerechnet, einmal über sein Ministerium sich erstatten lassen und in der Steuererklärung auch nochmal die Umzugskosten fest angesetzt und wollte sie sich da erstatten lassen und da ist man drauf gekommen, da doppelt geht ja nicht und er meinte dann in der Rechtfertigung, also ich kenne mich mit Steuern nicht so aus, hatte mit ihm auch persönlichen Kontakt, letztendlich hat man das Verfahren gegen eine Geldbuße eingestellt, aber das war schon lustig, als er mir sagte, also mit Steuern habe ich ja nicht so viel zu tun im Bundesfinanzministerium.
Wobei es natürlich in der Tat eine eher unübersichtliche rechtliche Materie ist. Also nicht umsonst gibt es ja irgendwie schon seit Jahren dieses, ich kann meine Steuererklärung auf einem Bierdeckel machen und das muss ausreichen.
Mach mal 3 Kilometer Steuerrecht auf einem Bierdeckel. Ja, das ist Wunschdenken. Deshalb habe ich auch verfolgt, denke ich mir auch. Aber wir haben die meiste Steuergesetzgebung in der ganzen Welt, also die umfangreichste.
Und damit auch die beste?
Qualität vor Quantität, will ich gar nicht sagen. Aber das ist natürlich auch immer was, was wir im Hinterkopf haben und was von Verteidigern kommt, dass, auch weil du gerade sagtest, Manager oder sonstige etwas höher gestellte Persönlichkeiten aus der Wirtschaft oder im Wirtschaftsbereich, die sich natürlich von Steuerberater bedienen und wo man wirklich manchmal nicht von der Hand weisen kann, dass es nicht so ganz einfach ist und man sich eventuell dann unbewusst straffer macht. Aber es gibt ja trotzdem noch den Tatbestand der fahrlässigen Steuerhinterziehung. Da muss man sich eben schlau machen, wenn man agiert. Ja, aber es ist natürlich ein Argument, dass es nicht so einfach zu durchschauen ist, das Steuerrecht, und man da manchmal schnell mit einem Bein im Sumpf steht.
Es ist ja auch in der Abgrenzung überhaupt im Strafrecht relativ schwierig. Also du bist ja irgendwie auch AG-Leiter. Man kriegt ja regelmäßig so im Einführungslehrgang, wenn man beim Thema Strafzumessung, Tagessatzhöhenbestimmung ist und sagt, man muss irgendwie das Einkommen der Angeklagten schätzen, um eine ungefähre Tagessatzhöhe festzulegen, dann relativ häufig die Gegenfrage, na gut, aber das Einkommen ist ja in der Steuererklärung drin. Warum holen wir uns nicht einfach die? Also insofern, warum holen wir uns nicht einfach die?
Weil da das Steuergeheimnis entgegensteht. Das Gericht kann sich nicht einfach die Steuererklärung oder den Steuerbescheid des Angeklagten holen. Und also wir sind dann auf Angaben, gerade wenn es um, was du gerade sagtest, Strafzumessung und Berechnung der Tagessatzhöhe, auf die Angaben des Angeklagten in der Verhandlung angewiesen.
Wie kommt denn überhaupt so ein normales, einfaches Steuerverfahren in Gang, wenn ich irgendwie sehe, okay, mein Nachbar, den ich ohnehin nicht leiden kann, scheint offensichtlich über seine Verhältnisse zu leben. Da kann doch irgendwas steuerlich nicht stimmen. Reicht das für einen Anfangsverdacht? Kann ich das irgendwie schon anzeigen dann damit?
Das ist süß. Ja, solche Meist anonym. Anzeigen haben wir auch, aber das reicht noch nicht, weil der eigentliche Tatbestand ist ja, der Steuerhinterziehung ist die unrichtige Erklärung gegenüber dem Finanzamt. Also wenn man jedenfalls falsche Angaben macht, wenn man eine Steuererklärung abgibt oder man gibt gar keine Steuererklärung ab. Also der eigentliche Hinweis, oh, der lebt aber gut und das kann doch nicht sein. Oder manchmal haben wir eben auch Anzeigen anonym oder auch namentlich. Der hat mir keine Quittung gegeben, als ich da einen Reparaturauftrag hatte und ich habe keine Rechnung gesehen. Das ist doch alles Steuerhinterziehung und so. So schnell ist man da nicht. Also es muss schon irgendwie agiert worden sein gegenüber dem Finanzamt. Und das wird dann je nachdem, jetzt, wenn du gerade sagtest, da kommt eine Anzeige und er lebt über seine Verhältnisse, dann je nachdem, wenn die Anzeige ausgewertet wird und man sich denkt, da ist vielleicht was dran oder nicht, dann würden entsprechende Ermittlungen bzw. eine Mitteilung nach der Abgabenordnung an das Finanzamt erfolgen, dass man sich das mal genauer anguckt, um den es da geht und gucken, hat der Steuererklärung abgegeben und wie sieht das da aus? Und so kommen dann die Ermittlungen in Gang. Also und ein Großteil der Ermittlungen, was jetzt normale Steuerverfahren angeht, die Anlässe kommen meist vom Finanzamt, die sich Gottlob untereinander auch meist austauschen. Also wenn beispielsweise Unternehmer irgendwo sich Umsatzsteuer zurückholt von einem Finanzamt und eine Rechnung präsentiert, dann würden auch, wenn, je nachdem wie der Betrag dafür Anlass gibt, das entsprechende Finanzamt sich mit dem anderen Finanzamt, wo der Rechnungsgeber war, kurz schließen und gucken, hier soll was zurückerstattet werden, hat denn der Rechnungsaussteller auch entsprechend da die Umsatzsteuer abgeführt? Also, dass die Finanzämter sich untereinander austauschen, ob das alles so seine Richtigkeit
hat. Aber das klingt trotzdem danach, als sei es irgendwie immer noch eine Sache der handelnden Personen, letztlich, die da irgendwie aufmerksam werden und sich dann irgendwie austauschen, also quasi irgendwie eine Plattform. Insgesamt, der Beleg ist eingereicht worden. Wo taucht der insgesamt auf? Wo ich das irgendwie einfach als Finanzbehörde abrufen kann, gibt es nicht.
Nee, das ist, kommt eben darauf an, auf das Gespür bei den Finanzbehörden, also bei dem entsprechenden Bearbeiter, ob bei ihm da die Lampen leuchten oder nicht. Also ist man darauf angewiesen. Also es ist nicht alles so total verbunden, dass das regelmäßig auffällt, wenn da irgendwo was nicht stimmt. Also es hängt von den handelnden Personen ab, die da aufmerksam sind oder nicht.
Und wenn die Finanzbehörden jetzt auf eine Steuerstraftat aufmerksam werden, warum hindert die das Steuergeheimnis nicht daran, Strafanzeige zu erstatten? Das ist halt genau die gleiche Mitteilung an eine andere Behörde.
Die aufgrund der Abgabenordnung besondere Rechte haben, eben Ausnahmetatbestände. Wir reden ja von § 30 Abgabenordnung, dass man eben grundsätzlich steuerliche Verhältnisse nicht mitteilen und offenbaren darf. Es sei denn, es geht um die Durchführung von Steuerstrafverfahren und auch noch weitere Ausnahmen, die in den letzten Jahren auch teilweise, wenn es um Sozialleistungsbetrug oder sonstiges geht, erweitert wurden, die Ausnahmetatbestände, dass man eben ohne sich der Verletzung des Steuergeheimnisses strafbar zu machen, auch Sachen mitteilen kann. Ansonsten könnten ja unsere Strafverfolgungsbehörden und könnten wir ja gar nicht arbeiten. Also das Steuergeheimnis nach § 30 AO ist eben insofern immer noch relevant, dass gleichwohl beispielsweise bei uns im Hause, wenn es um Ermittlungsverfahren geht, was ich früher als Buchstabendezernent auch bearbeitet habe, Verletzung der Unterhaltspflicht, solche Sachen, wo es eben auf die Ermittlung des Einkommens des Beschuldigten angeht, da kann man nicht bei uns in der Steuerabteilung nachfragen, sag mal, ihr habt den doch auch als Beschuldigten, wie ist denn dessen finanzielle Situation, schickt uns mal den Steuerbescheid, damit wir hier ihm was vorwerfen können. Also das geht eben nicht, da ist dann das Steuergeheimnis vor.
Und warum ist das so geregelt? Also wir haben es ja zum Beispiel gerade im US-Wahlkampf, wo es irgendwie üblich ist, dass die Kandidaten ihre Einkommensverhältnisse komplett transparent machen. Wir sehen es in den skandinavischen Ländern, wo letztlich die Einkommensverhältnisse der ganzen Bürgerinnen und Bürger und die Steuerverhältnisse irgendwie frei verfügbar sind und abgerufen werden können. Was ist denn der Grund, warum Deutschland sich mit dieser Art der Transparenz so schwer tut? Oder umgekehrt, sind die anderen zu transparent?
Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich denke, bei uns ist das Steuergeheimnis verfassungsmäßiger Schutz, aber die genaueren Umstände dazu, du sagtest es bereits, ich bin AG-Leiter, aber ich bin in erster Linie Ermittler und ich weiß, dass es so ist, das Steuergeheimnis gilt bei uns und aus verfassungsrechtlichen Gründen, aber mehr kann ich dir dazu nicht sagen.
Okay, du hast gerade noch irgendwie angesprochen, dass natürlich gerade bei diesen großen Steuerverfahren oder insgesamt bei großen Wirtschaftsverfahren die Beschuldigten meistens auch die Kohle haben, sich wirklich mit einer Reihe von Anwälten auszustatten, die entsprechend zu engagieren, da auch ganze Rechercheteams dahin zu setzen, die irgendwie quasi die Lücken in der Argumentation der Staatsanwaltschaft irgendwie ausfindig machen. Hast du Rechercheteams?
Ich bin mein bester Rechercheur. Nein, ich habe natürlich auch Rechercheteams in Anführungsstrichen. Ich habe die Ermittler von den Finanzbehörden, Finanzamt für Fahndung und Strafsachen, dort auch die Steuerfahndungsstelle, die eben insbesondere den konkreten Steuerschaden berechnet, was ich ja nicht mache, sondern ich lasse mir das alles berechnen und erarbeiten und bekomme dann einen entsprechenden Bericht, mit dem ich arbeiten kann. Oder wir haben, das gilt jetzt nicht nur für die Steuer, ja auch bei uns in der Wirtschaftsabteilung, entsprechende Wirtschaftsreferenten, die für uns recherchieren. Oder aufgrund unserer nach und nach besseren Ausstattung können wir eben selber auch aus dem Internet recherchieren oder entsprechende Portale abfragen. Aber hauptsächlich eben das Ermittlungsergebnis, die Recherche, was die eigentlichen Zahlen angeht, das liefert mir meine Ermittlungsbehörden.
Das heißt, du hast nicht das Gefühl, sozusagen personell in Unterzahl zu sein, unterlegen zu sein, sondern es ist schon eine strafrechtliche Auseinandersetzung auf Augenhöhe.
Auf jeden Fall. Und Steuerrecht, ja, ist natürlich Gegenstand im Prozess, aber ich, je nach, wenn es dann mir zu bunt wird und damit irgendwelchen steuerrechtlichen Fallstricken von der Verteidigung irgendwas kommt und vom Bundesfinanzhof hier und da und dies und jenes, sage ich immer, wir sind hier im Strafprozess und in erster Linie interessiert mich die StPO, kann ich hier was nachweisen oder nicht? Und dann sind die meisten still, die Verteidiger.
Schönes Schlusswort, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, der ein oder andere hat jetzt sein Interesse für die Wirtschaft entdeckt.
Die Prozessbeteiligten, bitte.